Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Hallo, Nora heißt das?
Hallo Nora, Holger hier.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Sportjournalistinnen. Du selbst bist seit über 2 Jahrzehnten Sportjournalistin. Unter anderem moderierst du Sport Inside für den Westdeutschen Rundfunk. Und seit die Fußballzeitung Kicker ihre neue Redaktionsleitung vorgestellt hat, scheinen Frauen im Sportjournalismus wieder mal ein Thema zu sein, weil das Editorial Board des Kickers ist rein männlich besetzt. Ich dachte, wir wären schon viel weiter.
Ja, see me surprised, bin ich natürlich nicht. Ja, ich denke auch immer, wir sind schon viel weiter und dann kommen solche Dinge und dann denke ich, okay, es bleibt noch viel zu tun. Und das, obwohl wir sehen, dass immer mehr Frauen den Weg in den Sportjournalismus schaffen, aber sie schaffen es anscheinend immer noch nicht in die Führungsetagen. Und man muss sich halt die Frage stellen, warum das so ist.
Warum ist das so, Nora?
Wenn ich die Antwort hätte oder die Lösung, dann würde ich sie umsetzen. Nein, ich glaube, Sportjournalismus ist einfach ein extrem schwieriges Feld und wir sehen auch erst seit wenigen Jahren, dass mehr Frauen in den Sportjournalismus kommen. Und die müssen natürlich erstmal auch einen Weg gehen, ne? Also die fangen natürlich nicht oben an, sondern erstmal als Reporterin oder in Social-Media-Redaktionen sind sie gerne und häufig. Und dann muss man sich halt seinen Weg nach oben erarbeiten oder bahnen.
Wo ist denn eigentlich dieses oben? Also interessante Zahlen in der bei der TV-Moderatorinnen waren 2023/24 gut die Hälfte. Kommentatorinnen, also Spielkommentatorinnen und sowas, gerade mal 10%. Welches ist oben? Ist oben das Bundesligaspiel zu kommentieren?
Nee, ist auch Führungsetage, ne? Oder redaktionellen Einfluss zu haben darauf, was wird wann wo gemacht, welche Themen werden gesetzt, was wird gesendet und so. Also Journalismus ist ja viel mehr als das, was man hört und sieht. Aber dass es nur 10% zum Beispiel Kommentatorinnen gibt, das ist gar nicht so ungewöhnlich, weil wir haben insgesamt im Sportjournalismus in der Breite auch nur 10-15% Frauen und das seit Jahren.
Das heißt, der Frauenanteil in der Moderation ist überproportional hoch sogar.
Der ist deutlich überproportional hoch. Genau, das, was man sieht, ist nicht das, was man im Hintergrund auch hat. Und es ist natürlich toll, wenn man sowas moderieren kann. Und auch dafür braucht man natürlich entsprechende Fähigkeiten. Aber es können ja nicht und es wollen auch gar nicht alle Sportjournalistinnen in die Moderation. Viele wollen auch einfach Themen umsetzen, recherchieren, Hintergrundberichterstattung machen. Und da bietet sich ein deutlich anderes Bild.
Angeblich gibt's halt einfach nur zu wenig qualifizierte Frauen. Außerdem haben Frauen ja grundsätzlich weniger Interesse an all diesen Sachen Sport und dann auch noch die Berichterstattung drüber. Wie bist du selbst zu einer derartigen Ausnahme geworden?
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht so richtig sagen. Ich habe hart gearbeitet natürlich daran und ich hatte an vielen Stellen einfach eine Chance, die ich nutzen konnte. So.
Aber bist du denn auch eine von den gering qualifizierten, desinteressierten Frauen gewesen oder kommst du aus einem anderen Stall sozusagen?
Nee, ich komme ja sowieso relativ komisch auch in den Journalismus rein. Ne? Also ich habe ja erst eine Ausbildung gemacht, habe dann mein Studium selbst finanziert, musste nebenbei arbeiten, habe also auch nicht so viele Praktika machen können, weil ich mir das schlicht nicht leisten konnte, monatelang ohne Geld zu arbeiten, weil ich keine Familie im Rücken hatte, die mir das finanziert hat. Das heißt, mein Weg in den Journalismus war wirklich, wirklich lang. Also ich habe vor allen Dingen erstmal mit so Hilfsdiensten angefangen. Ich war dann Redaktionsassistentin oder durfte dann mal irgendwelche Jobs abseits von Kamera und Berichterstattung im Hintergrund machen und so. Ich will das überhaupt nicht geringschätzen. Das war super. Ich habe unglaublich viel gelernt in der Zeit, auch vor allen Dingen, wie zum Beispiel Fernsehen technisch funktioniert, wie das auf Produktionsseite funktioniert. Das hat mir später geholfen, als ich im Bereich Online-Journalismus dann angefangen habe. Aber mein Weg tatsächlich dahin, dass ich so eine Sendung wie Sport Inside oder einen Podcast wie Sport Inside moderieren durfte oder kann, der war halt recht lang und der hat auch zum Teil vom Sport weggeführt. Also ich habe dann meine Erfahrungen in anderen Redaktionen gemacht, wo ich eher die Chance hatte, auch selber journalistisch Themen umzusetzen. Das ging nicht in der Sportredaktion.
Das ging nicht in der Sportredaktion? Lag das an dir? Lag das daran, dass du eine Frau bist oder daran, dass Sportredaktionen grundsätzlich keine größeren Themen machen?
Nee, also größere Themen macht die WDR-Sportredaktion. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Also zum einen hast du als Frau natürlich wenig Vorbilder. Dann gibt es bestimmte, ja, strukturelle Bedingungen, die damit zusammenhängen. Ne? Zum Beispiel, das ist was, was auch viele Wissenschaftlerinnen nennen, ist, Männer bilden so informelle Netzwerke. Und da fließen die Informationen so durch. Jetzt bin ich als Frau aber ja was anderes in diesen informellen Netzwerken. Und gehöre da nicht so richtig dazu.
Du gehst nicht mit den Jungs in den Stripclub sozusagen.
Ja, hätte ich auch gemacht, aber daran ist ja erstmal nichts Verwerfliches. So. Aber das Ding ist halt, das ist einfach schwierig, da reinzukommen. Dann ist es so, es gibt dann immer diese Themenkonferenzen. Da muss man dann anwesend sein. Das ist aber relativ schwierig, wenn du darauf angewiesen bist, wie ich, deinen Lebensunterhalt selber zu verdienen. Da kannst du nicht für Umme stundenlang in solchen Konferenzen sitzen, mit Themen ankommen, die dann vielleicht umgesetzt werden oder vielleicht auch nicht. Das heißt, ich brauchte im Journalismus immer auch schon Jobs, bei denen ich am Ende des Tages sicher wusste, dass sie auch honoriert werden. Und das sind meistens so Schichtjobs.
Aber das ist ja dann, ich sag mal, dein privates Problem, das wahrscheinlich ich in deiner Situation genauso gehabt hätte.
Das ist ja kein privates Problem. Das ist erstmal ein Problem des Zugangs von Journalismus grundsätzlich. Das berichten viele, das berichten auch viele Marginalisierte. Also wir dürfen Diversität ja auch nicht nur denken in Mann und Frau, sondern es gibt ja viele Menschen mit internationaler Geschichte, gerade im Sport, muss man sagen, die man aber ja nicht sieht in der Sportberichterstattung als Journalistinnen oder Journalisten. Ne? Also dieses Editorial Board vom Kicker ist männlich und weiß. So, jetzt haben wir sehr viele diverse Hintergründe von Menschen, die im Sport aktiv sind. Da kann man sich schon fragen, wieso finden die ihren Weg nicht in Sportjournalismus? Und das hängt auch damit zusammen, dass eben nicht nur Geschlecht und Armut zusammenhängen, sondern eben auch internationale Biografien und Armut zum Beispiel zusammenhängen. Das wiederum erschwert Zugänge. Also da haben wir sozusagen was gemeinsam an der Stelle. Und das macht es natürlich komplizierter. Also es ist nicht nur Geschlecht, aber eben auch, weil, wie gesagt, wenn dir die informellen Netzwerke fehlen und du nicht in diesen Konferenzen sitzen kannst, dann kommen zwei Sachen zusammen, die es dir wirklich schwer machen, Themen irgendwie unterzubringen.
Ich selbst habe in meiner redaktionellen Laufbahn, ich habe ja auch fast 25 Jahre in Redaktionen gearbeitet, die meiste Zeit als Moderator. Ich selbst habe überwiegend mit Frauen zusammengearbeitet. Die meisten meiner Vorgesetzten waren Frauen. Ist dieses Phänomen der Unterrepräsentation von Frauen, ist das sportspezifisch oder hatte ich einfach nur Glück?
Also ich kann dir das nicht sagen, weil ich in so vielen anderen Redaktionen nicht gearbeitet habe als bei Deutschlandfunk Nova. Da war es, glaube ich, relativ pari, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber im Sport war das so, dass ich lange eine von wenigen war. Also es waren wirklich mit mir nicht so viele Frauen da, wenn man das Verhältnis anguckt. Es gab zwei Redakteurinnen im TV. Es gab Sabine Töpper-Wien und dann gab es im Hörfunk, auch durch Sabine Töpper-Wien, natürlich nochmal weitere Frauen, die da auch arbeiten konnten. Aber es war nicht die Mehrzahl. Nach meiner Beobachtung, zumindest ich kann das nur für die Sportredaktion des WDR sagen, in der ich arbeite, nach meiner Beobachtung hat sich das so mit dem Aufkommen von Social Media ein bisschen geändert. Also dadurch, dass Social Media kam, kamen ja neue Jobs und neue Jobanforderungen. Und in diese neuen Jobs sind dann auch jüngere Sportjournalistinnen mit reingegangen. Und da findet man die dann auch wieder. Aber zum Beispiel, also natürlich, ne, sozusagen als Präsenterinnen, da ist jetzt aber auch nicht für alle Platz. Das ist ja eine Spitzenposition, da kommen nicht so viele hin. So, und dann sind halt viele zum Beispiel im Community Management oder machen Themen oder machen eben Sachen außerhalb der Sportarten, die zu den Standardsportarten gehören, wie natürlich Fußball ist einfach sehr männlich besetzt, Handball ist auch immer noch sehr männlich besetzt. Was haben wir noch? Formel 1? Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. So, ne, das sind so die beliebtesten Sportarten in Deutschland.
Gibt es denn auch Frauensportarten, also Journalistinnen-Sportarten, so muss man es dann vielleicht nennen?
Naja, also das ist ja dann typisch so Turnen. Leichtathletik.
Okay, also so, wie es das Klischee gerne hätte.
Hatte, also lange, ne? So Wintersport ist ja ziemlich pari, würde ich sagen, auch wenn es sozusagen auch da keine Geschlechtergerechtigkeit gibt. Wir hatten das Anfang letzten Jahres, wo die Schlagzeile rumging, dass die Siegerin einer Qualifikation einer Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen Duschgel und Shampoo bekommen hat und Handtücher und der Sieger bei den Männern 3000 Schweizer Franken. Also wir haben natürlich weiterhin diese Ungerechtigkeiten auf allen oder auf ganz verschiedenen Ebenen.
Du sagtest eben, du wärst eine von wenigen gewesen. Wie war das für dich? Also die ZDF-Reporterin Claudia Neumann, die hat in einem Interview mit dem Journalist von massivem Sexismus gesprochen. Mach einen einzigen Fehler und dann wird Frauen sofort die Gesamtkompetenz abgesprochen. Ist das wirklich so?
Ja, jetzt ist es 2026, ne? Aber natürlich, als ich angefangen habe, war 2003, 2004. Ich kann nur sagen, ich hatte ein Bewusstsein dafür, dass ich mich in einer Welt bewege, in der ich als Frau erstmal nicht auffallen wollte, ja. Das geht natürlich nicht, weil wenn man so lange blonde Haare hat und sehr sportlich ist, ist es relativ schwierig, das irgendwie zu verbergen. Aber ich habe zum Beispiel lange Zeit keine Kleider und Röcke getragen. Ich habe mich wenig geschminkt. Ich habe versucht, wirklich sehr männlich aufzutreten. Ich habe versucht, männliches Verhalten zu kopieren. Das ist natürlich auch internalisierte Misogynie an der Stelle. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt damals überhaupt keine Worte dafür. Mir war nur bewusst, dieser Berufswunsch, den ich hatte, den haben nicht viele Frauen. Da sind nicht viele Frauen. Und ich muss mich da irgendwie durchsetzen. Und diese Diskussionen, die wir jetzt alle führen, von denen hatte ich überhaupt keine Ahnung. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, dass ich da, wo ich hin wollte, auch klarkomme. Und was hilft dir am besten, klarzukommen, das Verhalten zu imitieren, was du um dich rum siehst, um eben nicht aufzufallen. Und deswegen, ja, natürlich habe ich Sexismus erlebt, aber es war mir überhaupt nicht so bewusst. Und es ist das passiert, was ganz vielen Frauen passiert und weshalb sie dieses Verhalten so problemlos wiedererkennen. Man lächelt das weg. Man lächelt das weg, weil man will sich nicht anstellen, weil man will auch nicht anecken oder so. Und zum Beispiel in dem Moment, als diese Nummer war, dass Jennifer Hermoso bei der Fußball-WM vom Präsidenten des spanischen Verbandes gewaltvoll auf den Mund geküsst worden ist, ne? Da haben sehr viele gesagt, na ja, sie hat ja gelächelt, ne? Sie hat ja gelacht danach. Und dann habe ich gesagt, ja, das tun wir aber doch alle, weil wir gar keine andere Chance haben in dieser Situation. Das ist ein Beschwichtigungslächeln, könnte man sagen. Das ist so, ne? Wir wissen, das ist gefährlich, da kann man jetzt irgendwie nichts machen. Wir sind in der Öffentlichkeit, andere Leute kriegen das mit. Was sollen wir denn jetzt tun? Sollen wir ein Fass aufmachen? Das wäre nicht gegangen.
Dann bist du auch noch hysterisch, ja. Das wird dir immer zum Nachteil ausgelegt werden.
Genau, richtig. Ja. So. Und deswegen ist das natürlich schwierig einfach an der Stelle. Und es hat ewig gebraucht, bis ich angefangen habe, darüber nachzudenken, in welcher Rolle im Sportjournalismus ich bin, warum da wenige Frauen sind. Natürlich, ne, ich war ganz lange stolz darauf, dass ich eine von wenigen war, die sich wenigstens in dieser Umgebung aufhalten konnte. Ja, ich habe ja nicht wirklich viel journalistisch umsetzen können an der Stelle. Also es wurde immer mehr mit den Jahren, aber zu Beginn habe ich auch im Hintergrund gearbeitet, zum Beispiel als Videoproducerin. Ne? Da hatte ich so ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich eben technisch ganz gut unterwegs war und Online-Geschichten machen konnte und Social Media machen konnten. Das war in den Anfang 2010er Jahren, konnten das noch nicht so viele. So, also da habe ich mir sozusagen meine Nische gesucht. Aber ja, das sozusagen zu reflektieren, in welchem Umfeld man sich da bewegt und dann auch irgendwann zu sagen, sorry, so geht das nicht, das hat einfach lange gedauert.
Wie ist es denn heute, also 20 Jahre danach? Kannst du heute in der Redaktion, in deinem Job befreit eine Frau sein?
Nee, das kommt natürlich darauf an, was man, ne, wie die Rolle definiert und erwartet wird. Also ich kann zumindest sehr befreit ich sein und ich identifiziere mich als Frau und ich kann diese Themen eben auch ansprechen und das empfinde ich schon als Befreiung. Also zu sagen, pass auf Leute, das geht nicht, das ist sexistisch oder wir müssen dieses Thema machen, weil guck mal, hier passiert was, da müssen wir irgendwie das ganze Geschehen kommentieren, das muss man in größeren Rahmen einordnen, wie zum Beispiel diese Causa Jerome Boateng. Das ist dann auch wieder eine Nische, die ich mir dann dadurch sozusagen durch meine Expertise und meine Selbstreflexion erobert habe. Aber das ist total wichtig, dass wir das im Sport diskutieren und am Sport diskutieren und um da ein Stück weiterzukommen auch.
Die Causa Jerome Boateng?
Da geht es darum, dass Jerome Boateng einen Gerichtsprozess hatte wegen Übergriffigkeit gegenüber einer seiner Ex-Partnerinnen. Er ist dann ja auch zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das musste man einfach einschätzen, wie es darum geht. Das ist ja ein Prozess, der mehrfach sozusagen wieder aufgerollt worden ist, mehrere Berufungsverfahren hatte. So, und da muss man sich eben angucken, wie funktioniert das und warum funktioniert das, wie es funktioniert, weil es eben in einem System stattfindet.
Du hattest eben diesen Sportfunktionär erwähnt, der die Fußballerin geküsst hat auf den Mund, ja, ohne zu fragen. Das Problem des Männerüberschusses oder das, im Grunde ist es Patriarchat, was wir da, ja, sehen. Ist das ein Problem im Sport insgesamt oder ist das ein Spezialproblem des Sportjournalismus?
Nee, das ist...
Jetzt sagst du, es ist ein Problem der Gesellschaft.
Genau, das sage ich. Es ist natürlich ein Problem der Gesellschaft. Aber es, ja, es zeigt sich natürlich im Sport besonders. Ne? Also wir messen zum Beispiel auch sportliche Leistungen von Frauen am Standardmann. Also der Mann ist sozusagen der Standard im Sport. Damit fängt das schon an, wenn man es jetzt so ganz runterbrechen möchte. Man sieht, dass gerade Sportgroßveranstaltungen sehr männlich dominierte Räume sind. Ne? Also gerade wenn wir so von Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaften sprechen, wenn wir gucken, wer hat eigentlich Zeit, das anzugucken, wer hat das Geld, dahin zu fahren, wie sind die Stadien gefüllt. Es gibt immer mehr Frauen, die sich diese Räume auch erobern, aber die haben es mitunter durchaus schwer. Und wir haben da natürlich auch vor allen Dingen Gruppierungen junger Männer. Und wir wissen ja von jungen Männern in letzter Zeit, dass die sich in einer Form radikalisieren, die damit zu tun hat, dass sie mehr dem Rechtsextremismus, dem Autoritären zuneigen, was immer auch damit zu tun hat, dass sich da misogyne und antifeministische Tendenzen entwickeln. Ich will das jetzt nicht auf den Fußball an sich legen, aber wir sehen das an bestimmten Ereignissen im Fußball. Ich habe letztes Jahr berichtet über einen Fall, da ging es um die Fankurve von Rot-Weiß Essen, dass ja eine Schiedsrichterin aus der Fankurve in der Form angegangen worden, dass man ihr quasi Vergewaltigungswünsche auf den Platz gerufen hat. Das war schon ein sehr krasser Fall, muss man sagen. Und an solchen Fällen und vor allen Dingen, wie danach darüber gesprochen worden ist, konnte man dann halt sehen, wie wenig Bewusstsein es gibt dafür, in welchem Umfeld sich Frauen im Sport, aber vor allen Dingen auch im Fußball bewegen.
Ich habe so den Eindruck, als würden wir uns seit Jahrzehnten über nichts anderes unterhalten, uns im Grunde den Mund fusselig reden über dieses Thema. Aber irgendwie scheint nicht wirklich was passiert zu sein, weil ihr seid die Hälfte aller Leute. Ja? Was haben wir falsch gemacht?
Ich glaube, es stecken darin natürlich ganz viele strukturelle Probleme im Sinne von, wir sind eine Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, dass Frauen immer noch einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen. Ne? Das heißt also Kinder erziehen, Angehörige pflegen. Und das führt zu strukturellen Ungleichheiten auf ganz vielen Ebenen. Das führt dazu, dass Frauen weniger Freizeit haben. Wer weniger Freizeit hat, kann natürlich auch weniger Sport machen oder sich um Sport kümmern. Wer Kinder aufziehen muss, der hat auch weniger Zeit. Also die Kinder werden dann betreut und in die Vereine gebracht und so, aber man selber hat dann einfach weniger Zeit. Und wir müssen diese strukturellen Ungleichheiten einfach beseitigen. Das fängt damit an, dass wir eine zuverlässige Kinderbetreuung haben. Und ich weiß und ich höre die Frauen und die Erziehungsbeauftragten, die gerade heulend in die Tischkante beißen, weil sie 1 bis 3 Kinder zu Hause haben, die alle rotzend und schniefend durch die Gegend laufen. Ja? Also Winter ist eine Riesenherausforderung. So. An diesen Stellschrauben müssen wir grundsätzlich drehen. Wir sehen aber trotz allem, obwohl das noch nicht optimal läuft, sehen wir, dass mehr Frauen sich diesen Weg bahnen. Also es stagniert aktuell, aber wir müssen natürlich auch diese Frauen irgendwie befähigen, mal den Weg weiterzugehen. Und ich glaube, da kann man eben auch ansetzen. Zum einen, indem man das aktiv unterstützt.
Also Quotierungen.
Entweder man macht es mit Quotierungen oder wenn man Quotierungen ganz doof findet, dann muss man aber aktiv auf die Suche gehen nach Nachwuchstalenten, nach weiblichen Nachwuchstalenten oder von mir aus auch nach diversen Nachwuchstalenten. Ne? Also ich möchte das tatsächlich gerne intersektional sehen und sagen, wir brauchen auch mehr migrantische Perspektiven, auch im Sport. Weil es da bestimmte Phänomene gibt, die wir so sonst nicht abbilden und auch nicht sehen. Und das ist total wichtig, wenn wir zum Beispiel über Rassismus im Sport reden. Die tragen zwar alle schön die Banner auf den Platz und sagen, ne, hier ist kein Platz für Rassismus. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Führungsetagen von Vereinen und Verbänden ansehen, dann sind die auch weiß und männlich geprägt. So. Also es gibt schon, so, also man kann das sozusagen... Oder sagen wir mal so, es zieht sich sozusagen komplett durch. Man sieht das an vielen Stellen im Sport. Also Frauen fehlen nicht nur im Sportjournalismus. Und wenn man dann zum Beispiel auf die Websites guckt, wie berichtet wird über Frauen, jetzt mal abseits von Olympischen Spielen oder Wintersport, auch da sehen wir häufig, es wird der Sport der Männer besprochen und nicht der Sport der Frauen.
Ich habe dich richtig verstanden. Also weiße Männer müssen Frauen befähigen, den weißen Männern an der Spitze den Platz streitig zu machen.
Naja, anders, glaube ich, geht's halt kaum, ne? Also, die werden, also ich sag mal so, niemand bleibt ewig in diesem Job, ja? Irgendwann ist ne, für alle so eine Grenze erreicht. Möglicherweise möchte man ja auch irgendwann mal in Rente gehen und so. Aber ja, also es geht zum einen darum, natürlich Raum zu geben. Und das heißt gleichzeitig natürlich auch Platz zu machen oder Platz zu schaffen. Und wenn es nicht, also wenn nicht aktiv dafür gesorgt wird, dass Frauen diesen Weg gehen können, dann werden sie immer irgendwann an diese berühmte Glass-Ceiling stoßen, also an diesen Glasdeckel, an dem es nicht weitergeht, weil diese Plätze besetzt sind.
Okay, wir können jetzt Zeit vergehen lassen, dann mendelt sich das Problem mit den weißen Männern eventuell weg, da wird ein Platz frei, da kann eine Frau hin. Aber wir reden hier im Zweifelsfall über 20, 30 Jahre.
Mehr.
Gibt es irgendeine Abkürzung?
Also ich sehe viele Frauen im Sportjournalismus, die gerade selber Sachen machen, also zum Beispiel Mara Pfeiffer und Annika Becker, die einen eigenen Fußball-Podcast aufgesetzt haben. Es gibt jetzt ein neues Fußballmagazin, das heißt Erste, da geht es auch um Frauen im Sport. Also es werden sozusagen Nischen und Räume abseits der etablierten Medien gesucht, um da Kompetenzen und Qualifikationen herzustellen. Und vor allen Dingen, und das finde ich noch wichtiger, sind es Frauen, die sich zusammenschließen, die sich gegenseitig unterstützen und supporten in diesem Job. Und ich glaube, das ist total wichtig. Weil lange Zeit war das so, dass um diese wenigen Plätze auch Frauen natürlich gekämpft haben. Ne? Das heißt, da entsteht Konkurrenzdruck, weil die Konkurrenz sind nicht die Männer, die Konkurrenz ist die andere Frau, die auf dieser Position sitzt. Und von diesem Konkurrenzdenken abzulassen und zu sagen, wir bestärken uns gegenseitig über Redaktionen hinweg, über Medien hinweg, das hat eine eigene Kraft und da passiert gerade ganz viel.
So, gegen die weißen Männer in den Chefetagen können wir auf die Schnelle nichts machen. Was ist eigentlich mit den anderen Männern? Können andere Männer irgendwas machen?
Ja, auf jeden Fall. Andere Männer können sagen, dass das nicht mehr zeitgemäß ist zum Beispiel. Also es hilft natürlich total, wenn Männer das selber als zum einen Unrecht empfinden, also wenn sie sehen, dass da irgendwas nicht stimmt und dass das nicht okay ist und sich zweitens entsprechend positionieren. Nicht, weil sie Frauen helfen wollen, sondern weil sie verstanden haben, dass Diversität an dieser Position auch einfach ein Gewinn ist. Ne? Also mehr Perspektivität hilft auch, andere Zielgruppen zu erschließen, seien es eben Frauen oder auch Menschen mit internationaler Perspektive. Also man muss einfach sagen, da sind auch Märkte, die brach liegen, wenn man ein kapitalistisches Argument machen möchte. Ja, das zieht ja häufig. Das heißt, diese Menschen müssen integriert werden, weil sie neue Zielgruppen mit sich bringen und neue Märkte erschließen.
Nora Hespers, vielen Dank.
Ich danke dir.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.